Die erste Frage kommt von Jonas Janssen, FAZ. Sie haben das Wort.
Schönen guten Morgen. Ich grüße Sie. Vielen Dank für die Infos. Mich würde einmal interessieren, Herr Baumann, Sie haben das ja angesprochen mit den Covid-19-Impfstoffen. Da hatte Bayer ja eigentlich auch mal was geplant mit CureVac zusammen. Das kommt ja jetzt doch nicht zustande. Ich wollte mal fragen, wie da im Moment Ihre Planung in Wuppertal ist, ob das quasi in Zukunft damit vielleicht anderen Herstellern eine Möglichkeit geben könnte oder wie das da jetzt erstmal weitergeht.
Ja, guten Morgen, Herr Janssen. Vielen Dank für die Frage. Wir haben uns redlich bemüht, insbesondere aufgrund der Notsituation im letzten Jahr, als die Pandemie sozusagen in vollem Schwung war, hier auch zu sehen, ob wir produzieren können und haben dann wirklich alle Hebel in Bewegung gesetzt, um in kürzestmöglicher Zeit Produktionskapazität aufzubauen. Aufgrund der Tatsache, dass CureVac relativ spät den Zulassungsantrag für ihr Phase-1-Vakzin eingereicht hat und dieses inzwischen auch zurückgezogen hat, gibt es für die Etablierung einer Impfstoffproduktion in Wuppertal aktuell keine Basis. Das heißt also, wir haben diese Aktivitäten eingestellt. Gleichwohl haben wir natürlich zusätzliche Belegschaft eingestellt, die nun in Wuppertal, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die neu eingestellt worden sind, die nun in Wuppertal am Standort von etwa 3000 Belegschaftsmitgliedern in andere Verwendungen gehen.
Die nächste Frage kommt von Bert Fröndorf, Handelsblatt. Sie haben das Wort.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ich habe drei kleine Fragen anschließend zum Thema, das Sie gerade angesprochen haben. Arbeiten Sie denn weiter mit CureVac zusammen? Das war ja letztlich, jetzt die Produktion ist klar, dass die nicht starten wird, aber Sie waren ja in ganzen Zulassungsanträgen, Studien und so weiter auch beteiligt. Ist man da weiter Partner von CureVac oder ist das damit auch erledigt? Die zweite Frage ist, von wo aus wird der Rodrigo Santos arbeiten? Zieht er nach Monheim oder bleibt er in St. Louis als Konzernvorstand? Und dritte Frage ist, im Quartalsbericht ist noch von einer Sammelklage von Investoren in den USA wegen angeblich fehlerhafter Kapitalmarktkommunikation die Rede. Wie ist da der juristische Stand und wie bewertet Bayer diese Sammelklage, die da ansteht?
Ja, guten Morgen, Herr Fröndorf. Vielen Dank für Ihre Fragen. Also zur ersten Frage. Wir sind weiterhin an der mRNA-Technologie interessiert und auch weiterhin in Diskussionen mit CureVac. Allerdings gibt es aktuell über die nun beendete Zusammenarbeit in der Unterstützung für eine mögliche Ausbietung und dann auch in der Logistikverteilung des Impfstoffes, der ja nun nicht in die Zulassung geht und darüber hinaus auch die Produktion, keine vertragliche Zusammenarbeit. Was Rodrigo Santos angeht, Rodrigo Santos wird sowohl seine globale divisionale Verantwortung für die Agrarsparte wie auch Teile seiner Vorstandsaufgaben aus St. Louis heraus wahrnehmen. Wir werden aber weiterhin, wie auch bisher, vollkommen unverändert mit zwei globalen Headquarter-Standorten arbeiten. Einer mit bekanntem und existierendem Zuschnitt in Monheim und der andere in St. Louis. Dazu muss man natürlich auch wissen, dass wir in Summe rund 70% unseres Agrargeschäftes in Nord- und Lateinamerika machen. Aber nochmal, was die globale Verantwortung des Headquarter-Standortes Monheim angeht, ändert sich nichts. Was die Sammelklage in den USA angeht, das ist die Klage des sogenannten Hausmann Trusts und Entschuldigung, wir haben also hier in der Securities Class Action, die Sie ansprechen, sind wir noch in der Zulässigkeitsphase. Das Gericht hat in einer ersten Bewertung von den vorgebrachten Anschuldigungen alle bis auf einen abgelehnt und darüber streiten wir noch vor Gericht und wir haben also hier erst kürzlich eine Eingabe gemacht, um nochmals klarzustellen, dass wir alle Antragsgegenstände für unbegründet halten.
Die nächste Frage kommt von Hendrik Geisler, Kölner Stadtanzeiger. Sie haben das Wort.
Guten Morgen zusammen. Ich interessiere mich gerade nochmal für den Stromverbrauch bei Bayer jährlich. Wie groß ist der Anteil des grünen Stroms aktuell insgesamt? Dann interessiert mich, hat Bayer in den vergangenen Jahren Konzernteile fiskalisch zurück nach Leverkusen geholt? Und wenn ja, welche waren das und sind weitere in Planung? Zudem haben Sie ja vor einem Jahr, mehr als einem Jahr, eine Verschärfung des Sparprogramms beschlossen und sagten damals, ein Jobabbau werde geprüft. Bei dem gibt es keine weiteren Informationen, obwohl diese für Anfang 2021 schon angekündigt waren. Daher habe ich dazu mehrere Fragen. Wie viele der 12.000 im Jahr 2018 kommunizierten abzubauenden Stellen sind bereits abgebaut? Und wie viele sollen zusätzlich durch das im letzten Jahr kommunizierte Sparprogramm nun abgebaut werden? An welchen Standorten, Geschäftsbereichen und in welchem Umfang ist Leverkusen betroffen? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr Geißler. Ich habe Ihre zweite Frage akustisch nicht verstanden. Können Sie bitte nochmal wiederholen?
Ja, es interessiert mich, ob Bayer Konzernteile in den vergangenen Jahren fiskalisch zurück nach Leverkusen geholt hat. Und welche das waren, wenn es denn passiert ist und ob weitere in Planung sind.
Ja, alles klar. Also ich beantworte Ihre erste und dritte Frage. Die zweite Frage wird dann Wolfgang Nickel beantworten. Also wir haben für dieses Jahr zusätzlich grünen Strom in der Größenordnung von etwa 400.000 Megawattstunden eingekauft. Das entspricht etwa 12% unseres gesamten Stromverbrauchs, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Was die Strukturmaßnahmen angeht, die wir im Rahmen unseres Bayer 2022 Programms bekannt gegeben haben, das sind die 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Erstmal sind davon, also tatsächlich haben wir einen Nettoabbau über die Jahre von 8.000 Positionen, weil wir natürlich gleichzeitig eingestellt und auch akquiriert haben. Ja, das heißt, diese Programme waren immer dazu angelegt, vor allen Dingen auch das Thema Innovation und Wachstum weiter zu stärken in der Transformation des Unternehmens. Also parallel dazu hat also hier auch eine Reinvestition und ein weiterer Aufbau von Beschäftigung, nachhaltiger Beschäftigung stattgefunden. Und wir werden dieses Programm planmäßig bis zum Jahresende 2021 abschließen. Die Programme, die wir letztes Jahr bekannt gegeben haben, ein Einsparvolumen von etwa 1,5 Milliarden Euro bis 2024, sind zurzeit in einigen Bereichen in der Diskussion, in anderen Bereichen bereits in der Umsetzung. Allerdings gibt es hier keine gesamte Personalzahl, die es zu kommunizieren gibt, weil viele Bereiche sehr unterschiedlich betroffen sind. Wiederum, wie ich gerade eben beschrieben habe, auch in der Umschichtung von Ressourcen. Und das ist ein laufender Prozess, den wir in den nächsten Jahren sehen werden. Also insofern keine aktuellen Neuigkeiten. Vielleicht noch ein weiterer Datenpunkt, was unsere Beschäftigung in Deutschland angeht. Unsere Belegschaft ist im Jahresverlauf praktisch stabil. Wir haben insgesamt eine Variation im Verhältnis zum 1.1. von rund 180 Positionen in Deutschland.
Ja, und zur Steuerfrage ganz kurz, Wolfgang Nickel hier. Also wir haben keine wesentlichen Konzernteile nach Leverkusen geholt und haben auch keine weiteren in der Planung.
Die nächste Frage kommt von Timothy Low, Bloomberg News. Sie haben das Wort.
Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich habe zwei Fragen. Das erste geht um Thema Nachhaltigkeit. Sie haben viel darüber schon geredet. Ich erinnere mich aber an, also bei der Hauptversammlung, ein Thema war dieser UN Global Compact. Und wenn ich mich nicht irre, zumindest in der Frühling, Bayer hat dagegen gestoßen. Ich wollte wissen, ob es ein Update dazu gibt, ob Bayer immer noch dagegen stößt. Wenn ja, was sind die Auswirkungen dafür? Und was muss Bayer tun, um das zu fixen? Danke.
Ja, Ja, guten Morgen, hallo. Ich glaube, es geht darum, ob Bayer Mitglied des UN Global Compact ist oder nicht. Hier hat es Diskussionen in der Vergangenheit gegeben. Ich kann aber sagen, dass Bayer wie kein anderes Unternehmen weltweit mit den Themen, die wir insbesondere im Bereich globaler Ernährung, nachhaltiger Ernährung und auch Gesundheit vorantreiben, tatsächlich ein wirklich systemrelevantes Unternehmen ist. Da sehen wir in vielen Bereichen unsere Nachhaltigkeitsziele, die wir bis 2030 formuliert haben, sind natürlich vollkommen auf Linie mit dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens und darüber hinaus auch mit den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, also den sogenannten UN-SDGs. Und was die Relevanz unseres Unternehmens, auch den Zugang unseres Unternehmens angeht, vielleicht nur einen kleinen Datenpunkt. Sie wissen ja sicherlich, dass es einige Leute gegeben hat, die sehr früh vor 30, 40 Jahren bereits das ganze Thema Nachhaltigkeit als eines der wesentlichen gesellschaftlichen Themen und großen Herausforderungen gesehen hat. Hier ganz konkret Prinz Charles. Prinz Charles führt eine sehr große Nachhaltigkeitsinitiative, die sogenannte Sustainable Markets Initiative. Und es gibt relativ wenige Unternehmen, die dort eingeladen sind, um im Rahmen von Task Forces auch beizutragen. Bayer ist eins davon.
Die nächste Frage kommt von Christian Hetzner, Fortune. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen, vielen Dank. Zwei Fragen von meiner Seite im Bereich Crop Science. Rechnen Sie erstens mit weiteren Preissteigerungen für Ihre verschiedenen Produkten im Q4 und im 2022? Und zweitens, in einem Gespräch mit meiner Kollegin in Glasgow meinte der Vorstandsvorsitzende von Yara, dass wir uns auf eine Ernährungskrise zu steuern, aufgrund einer Verzehnfachung der Düngemittelpreise. Stimmen Sie ihm zu und wie bewerten Sie im Moment die Lage im Agrarbereich? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr Hetzner. Vielen Dank für Ihre Frage. Sehen Sie mir nach, dass ich zu Düngemittelpreisen nun mal nicht auskunftsfähig bin, weil wir in diesem Bereich nicht tätig sind. Was unser Geschäft angeht, unsere Preissteigerungen, haben wir natürlich auch zunächst mal erhebliche Kostensteigerungen, die sich sehr, sehr deutlich auch in unserer gesamten Kostenposition im Jahresverlauf deutlich gemacht haben. Das hängt auf der einen Seite mit dem unerwartet schnellen Anstieg von Nachfrage und gleichzeitig nicht wirklich zeitgleich verfügbarer Kapazitäten in vielen unserer Supplier-Märkte zusammen, wo diese große Nachfrage nicht auskömmlich bedient werden kann. Deswegen sehen wir doch Preissteigerungen. Wir sehen natürlich auch bei unseren Kunden erhebliche Steigerungen ihrer Absatzpreise, das heißt also die Preise für Soja und Mais, nur mal zwei Beispiele zu nehmen, haben sich im Jahresverlauf signifikant erhöht, bereits seit viertes Quartal 2021. Das heißt, unsere Kunden haben zurzeit eine hervorragende wirtschaftliche Lage und wir müssen natürlich unsererseits sehen, dass wir aufgrund der hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung, unser Produktionsnetzwerk, Produktsicherheit und so weiter, diese Kosten auch weitergeben können. Das haben wir zunehmend getan. Es gibt immer einen gewissen Zeitverzug. Wir reagieren in aller Regel auf Kostensteigerungen und auch die Steigerungen der Commodity-Preise und wir verfahren dann nach dem System, dass wir eine mehrwertorientierte Preispolitik betreiben, sodass also der Mehrwert, den unsere Produkte bringt, dann auch entsprechend seitens der Kunden honoriert und auch vergütet wird. Das haben wir im Jahresverlauf gesehen. Es gibt sehr unterschiedliche Preisdynamiken, das muss ich auch sagen, in unterschiedlichen Märkten, teilweise auch unterschiedlichen Gründen. Wir haben über die letzten knapp zwei Jahre 1,3 Milliarden Euro an Währung verloren in unseren internationalen Märkten. Hier ist Brasilien ein wesentlicher Treiber und in dem Umfang, in dem es möglich ist, erhöhen wir natürlich unsere Preise, insbesondere für Produkte, die nach Brasilien hinein importiert werden, um letztendlich diese Währungsverluste teilweise auszugleichen. Darüber hinaus gibt es in den Commodity-Märkten eine gewisse Preis- und auch Produktenge. Hier sei genannt als großes und wichtiges Produkt Glyphosat. Hier haben wir im Jahresverlauf mehrfach Preissteigerungen gesehen. Wir selber haben unsere Preise ebenfalls angehoben, weil halt die chinesische Produktion deutlich zurückgefahren worden ist und wir fürs dritte Quartal noch nicht, aber für viertes Quartal auch mit erheblichen Reduzierungen von Produktverfügbarkeit rechnen aufgrund von Hurricane Ida und der Tatsache, dass unser Produktionsstandort in Luling dadurch betroffen war. Ja, und darauf basierend in einem Commodity-Preis orientierten Markt sehen wir natürlich dann auch weitere Preisanstiege für Glyphosat.
Die nächste Frage kommt von Annette Becker von der Börsenzeitung. Sie haben das Wort.
Ja, guten Morgen. Ich habe auch eine Frage und zwar die Sondereinflüsse von knapp 700 Millionen Euro, ein Großteil gut 600 entfallen auf Restrukturierung und das war jetzt im dritten Quartal auch erstmal so ein richtig großer Block. Was ist denn da im vierten Quartal zu erwarten? Steht ja auch wahrscheinlich im Zusammenhang mit den geplanten Einsparungen von 1,5 Milliarden Euro.
Hallo Frau Becker, Wolfgang Nickel hier. Ja, Sie haben vollkommen recht, der Großteil der Sondereinflüsse in diesem Quartal kamen aus Restrukturierung. Das hat ganz einfach damit zu tun, dass unsere Planung für das im letzten Jahr angekündigte Programm fortschreitet. Die Pläne werden konkretisiert. Das wird dann auch natürlich gründlich besprochen mit den Kollegen auf der Arbeitnehmerseite. Und wann immer man da dann Maßnahmen festgezurrt hat, da wird dann eben entsprechend nach den Bilanzierungsregeln die Rückstellung in die Bücher reingenommen. Wir hatten ja insgesamt gesagt, dass der Faktor von Sondereinflüssen hier in etwa 1,7 mal die Einsparungen sind. Und wir machen jetzt da keine gesonderte Vorhersage fürs nächste Quartal. Das hängt dann halt immer damit zusammen, wann die entsprechenden Einigungen zustande kommen.
Nächste Frage kommt von Olaf Storbeck, Financial Times. Sie haben das Wort.
Ja, guten Tag. Ich habe auch noch mal eine Frage zum Crop Science Bereich. Ihre Presse und zu dem Führungswechsel dort. Die Pressemitteilung liest sich ja so, dass der Herr Condon auf eigenen Wunsch das Haus verlassen wird. Jetzt hat er ja eigentlich noch Vertrag bis 2023 gehabt. Kann man davon ausgehen, dass, weil er auf eigenen Wunsch geht, ihm dann auch der Rest des Vertrages nicht ausgezahlt wird? Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das erläutern würden. Und dann die zweite Frage, die ein bisschen sozusagen das Gegenstück ist. Er ist ja im Mai schon, glaube ich, zum COO berufen worden. War damals schon klar, dass es diesen Wechsel geben wird oder kam das jetzt überraschend? Danke.
Ja, guten Morgen, Herr Storbeck. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ihre erste Frage und Vermutung kann ich bestätigen. Liam hat auf eigenen Wunsch darum gebeten, dass ein laufender Vorstandsvertrag vorzeitig beendet wird. Er stellt sich einer neuen beruflichen Herausforderung und vor dem Hintergrund gibt es natürlich überhaupt keinen Grund, die restliche Vertragslaufzeit auszubezahlen. Das ist eine Frage, die am Ende der Aufsichtsrat zu beantworten hat. Also ich kann Ihnen nur sagen, was der Aufsichtsrat dazu entschieden hat, weil der Vorstand natürlich bei diesen Themen in aller Regel nicht involviert ist, ja, und auch nicht zuständig ist. Was Rodrigo Santos angeht, ist es so, dass wir, und da sollen Sie auch beim führenden Agrar-Input-Unternehmen weltweit erwarten, natürlich Top-Expertise und Top-Leute im eigenen Unternehmen haben, von denen immer, je nachdem, welche Herausforderungen sich gerade im Geschäft auftun oder welche Opportunitäten sich auftun, es unterschiedliche Personalprofile gibt, die dann für die Führung der Division geeignet sind. Der Aufsichtsrat, auch hier ja zuständig, hat einen entsprechenden Auswahlprozess durchgeführt. Der Vorstand ist natürlich insofern involviert, als dass wir natürlich unsere Talentbasis entwickeln und natürlich auch Nachfolgekandidaten für Vorstandsrollen entwickeln. Und ich kann Ihnen sagen, dass Rodrigo Santos seit langer Zeit in der Spitze der Nachfolgekandidaten geführt wurde.
Die nächste Frage kommt von Antje Höning, Rheinische Post. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch drei Fragen. Eine zu den Klagen. 125.000 Klagen war ja mal die Zahl, 96.000 beigelegt oder nicht berechtigt. Ist das noch die aktuelle Zahl oder wie ist da der Stand? Und dann zwei Fragen zu Corona. Sie haben ja eine Impfpflicht in den USA erwogen, Stichwort Good Citizen. Wie weit sind denn die Pläne dargeblieben? Und zum Thema Homeoffice, wie viele Prozent der Mitarbeiter sind denn zurück und erwarten Sie, dass es über den Winter wegen der vierten Welle da wieder eine Verschärfung geben wird? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Frau Höning. Vielen Dank für Ihre Fragen. Es gibt keine aktuelle neue Zahl für die Anzahl der Klagen. Sie wissen, dass wir ja auf der einen Seite weiter in Vergleichsverhandlungen sind, auch im Rahmen des Fünf-Punkte-Programms, das wir kommuniziert haben. Wir arbeiten an allen dieser fünf Punkte, auch was die Einreichung unseres Appeals angeht beim Supreme Court. Das ist dann für sich der nächste wichtige Meilenstein, wo wir auf eine Entscheidung warten, möglicherweise noch im vierten Quartal, ansonsten im ersten Quartal 2022. Was die Impfpflicht angeht, ist es natürlich so, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Möglichkeiten gibt, eine Impfung der Belegschaft durchzusetzen. Für uns ist es ganz wichtig, dass wir als wissenschaftsbasiertes Unternehmen natürlich aufgrund der massiven Evidenz von Hunderten von Millionen Menschen, die inzwischen geimpft worden sind, und wir einen Datenstand haben, den es bei keinem anderen zugelassenen Medikament in dieser Kürze der Zeit gegeben hat, absolut sicher sind, dass vor dem Hintergrund der großen Risiken einer Erkrankung die Impfung das Mittel der Wahl ist. Das vertreten wir auch natürlich in unsere Organisation hinein und wir halten unsere Leute an, letztendlich sich auch impfen zu lassen. Eine Impfung erzwingen können wir nicht in vielen Bereichen. Gleichwohl gibt es, ich nenne das mal, ein gewisses Enforcement, insbesondere dort, wo wir selber im Gesundheitsbereich natürlich beispielsweise mit unseren Vertriebskolleginnen und Kollegen oder auch im Diagnostikabereich in der Radiologie mit unseren Technikern in Krankenhäuser gehen. Und da müssen wir sicherstellen, dass wir, ich sag mal, ärztliches Personal, Pflegepersonal und natürlich auch stationär behandelte Menschen nicht ins Risiko stellen mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jedenfalls nicht geimpft sind. Der nächste Punkt in dem Zusammenhang ist, dass wir natürlich auch sehen wollen, dass in einigen Bereichen, in denen die Impfquote nicht allzu hoch ist, wir diese durch weitere Ansprache weiter erhöhen. Es schützt unsere Belegschaft, sowohl die Individuen wie auch Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch das private Umfeld. Und bis auf die Tatsache, dass wir natürlich Respekt haben vor religiösen Gründen, die eine Impfung verhindern oder auch gesundheitlichen Einschränkungen, die eine Impfung verunmöglichen, sind wir ganz klar und ich persönlich der Meinung, dass sich jeder impfen lassen sollte. Full stop. Nächster Punkt, Homeoffice. Auch hier sehr unterschiedliche Situationen, Standort für Standort. Wir haben im Rahmen unserer Sicherheitskonzepte natürlich alle Vorsorge getroffen, während der unterschiedlichen Phasen immer nur das vertretbare Maß an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dann im Büro zu haben. Wir hatten teilweise sehr, sehr wenige Leute im Büro. Wolfgang Nickel und ich sind da wirklich auskunftsfähig, weil wir praktisch jeden Tag hier sind und das Geschehen, also zumindest Leverkusen sehr genau beobachten. Wir können inzwischen in Leverkusen und in den meisten anderen Bürostandorten in Deutschland eine Quote von etwa 60% der Belegschaft, die dann am Standort sind, also in Büroarbeitsplätzen, inzwischen vertreten. Und wir arbeiten daran, in diese Richtung auch zu gehen, um ganz einfach auch das Thema Austausch, sozialer Austausch zwischen Kolleginnen und Kollegen, insbesondere für junge Kolleginnen und Kollegen, die neu eingetreten sind und damit natürlich auch das betriebliche Miteinander jetzt weiter zu fördern, gleichwohl im Rahmen des New Normal natürlich in hybride Modelle hineingehen, mit teilweise Arbeit von zu Hause und teilweise Arbeit am Standort, hängt auch immer dann ein bisschen von den jeweiligen Tätigkeiten ab.
Die nächste Frage von Wolf von Davids, dpa, Sie haben das Wort.
Ja, super, guten Morgen, vielen Dank. Nochmal eine Nachfrage zum Thema zu Wuppertal. Wie viele Menschen hatten Sie denn da eigentlich zusätzlich eingestellt für die geplante Impfstoffproduktion? Und was nutzen Sie, wie werden die Räume denn jetzt künftig eigentlich genutzt, für welche Tätigkeit? Und die zweite Frage ist, also Sie sagten, wir sind weiterhin an der mRNA-Technologie interessiert und weiterhin in der Diskussion mit CureVac. Könnten Sie das ein bisschen konkretisieren? Also Sie sind daran interessiert, dass Sie auch künftig Impfstoffe herstellen oder sprechen wir da jetzt von den möglichen Krebspräparaten auf mRNA-Basis oder was meinen Sie damit? Und die Diskussion mit CureVac, das verstehe ich auch noch nicht. Also was gibt es denn jetzt dann noch zu besprechen, weil das Thema ist doch jetzt erstmal eigentlich durch. Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr von Davids. Vielen Dank für Ihre Fragen. Ich fange mal mit CureVac an und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die also CureVac unterstützt haben, beziehungsweise also unterstützen. Hier ist es so, dass wir im Jahresverlauf teilweise viele hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf Mannjahresbasis in der Unterstützung von CureVac beschäftigt hatten, wo wir ganz einfach von weniger kritischen, zeitlich kritischen Projekten abgezogen haben und dann diese Leute dann gebeten haben, prioritär teilweise 24/7 das Thema des Aufbaus einer Impfstoffproduktion oder auch die Unterstützung im Rahmen des Zulassungsprozesses für den eingereichten Zulassungsantrag des CureVac-Vakzins sicherzustellen. In Wuppertal selber haben wir zusätzlich 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, die nun, wie bereits erwähnt, in andere Verwendungen gehen. Wir haben keinerlei strategisches Interesse, ehrlich gesagt auch keine wirkliche Basis, um im Bereich der Impfstoffe eine eigene Präsenz aufzubauen. Es war immer so angelegt und gedacht, dass wir hier in einer kritischen globalen Gesundheitskrise mit unserer Fähigkeit und unserer Expertise unterstützen. Nun ist, was CureVac angeht, diese Unterstützung nicht mehr erforderlich und wir verfolgen darüber hinaus keine strategischen Ziele im Bereich der Impfstofftechnologien. Was die Diskussion mit CureVac, auch mit anderen mRNA-Technologieunternehmen angeht, ist es so, dass die mRNA-Technologie natürlich aufgrund dieses massiven Erfolges im Bereich der Impfstoffe inzwischen den sogenannten Proof of Concept erbracht hat und als neue Technologie im Bereich der pharmakologischen Wirkstoffe etabliert ist. Und das heißt auch, dass wir uns die mRNA-Technologie natürlich in den Feldern, in denen wir strategische Interessen haben, weiter ansehen und nach möglichen Partnerschaften suchen. Wir sind prioritär zurzeit auf die Zell- und Gentechnologie fixiert und konzentriert. Darüber hinaus auch sogenannte Präzisionschemie mit dem Erwerb der Vividion. Aber darüber hinaus ist natürlich mRNA eine hochspannende Technologie in einigen der auch Bereiche, die Sie genannt haben. Also natürlich in der Onkologie, aber auch in der Kardiologie oder auch in der Augenheilkunde. Und das sind die Themen, die halt dann für uns spannend sind, wo wir diese Technologie gegebenenfalls einsetzen können.
Die nächste Frage kommt von Patricia Weiß, Reuters. Sie haben das Wort.
Ja, schönen guten Morgen. Ich habe noch mal eine ganz kurze Nachfrage zum Ausblick an Herrn Nickel. Und zwar haben Sie im gesamten Jahresverlauf bislang sich auch geäußert zum EBITDA vor Sondereinflüssen und dafür eine Prognose gegeben. Jetzt nur noch auf die EBITDA-Marge abgestellt. Wir können natürlich auch selber rechnen, aber ich würde es gerne von Ihnen selber hören. Bleibt es dann nach absoluten Zahlen bei dem bereinigten Ergebnis von 10,6 bis 10,9 Milliarden Euro im Gesamtjahr und währungsbereinigt hatten Sie ja 11,2 bis 11,5 in Aussicht gestellt. Das müssten ja dann mehr sein. Vielleicht können Sie sich da nochmal zu beiden bitte äußern. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage, Frau Weiß. Ich fasse das nochmal zusammen, was wir insgesamt gesagt haben. Zum Ersten haben wir natürlich eine erfreuliche Entwicklung gehabt im Q3. Das setzt sich auch ein bisschen fort. Deswegen haben wir die Wachstumsprognosen für Crop Science und Consumer Health angehoben. Crop Science 2% und Consumer Health auch in etwa 2%. Wir hatten ja immer gesagt, der Umsatz läuft sich irgendwo auf 43 Milliarden. Das ist weiterhin so. Sie können sich sicher vorstellen, dass die Zahl heute natürlich größer ist als vorher, aber es rundet sich immer noch auf 43 Milliarden. Wir sind ins Jahr reingegangen mit einer 26% Erwartung der EBITDA-Marge. Dann hat sich das im August-Call auf 25 runtergerundet und jetzt sind wir eben in der Mitte in etwa unterwegs. Wo wir eine leichte Anpassung gemacht haben, ist beim Core EPS. Da waren wir ja raufgegangen im August auf 6 Euro bis 6,20. Das haben wir jetzt um 10 Cent angehoben. Und da zieht sich natürlich der höhere Umsatz, etwas höhere Umsatz und die Marge durch. Was ganz wichtig ist, auch wichtig zu verstehen ist, dass wir eine Verbesserung beim Free Cashflow sehen, etwa 1,5 Milliarden besser. Das hat aber im Wesentlichen mit einer Verschiebung der Settlement-Zahlungen ins nächste Jahr zu tun. Was uns aber in eine Position versetzt, dass wir die Vividion Akquisition konsumiert haben, ohne irgendwelchen Einfluss auf die Nettofinanzverschuldung am Jahresende zu haben. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Also ich glaube, das gibt Ihnen alle Koordinaten, um nachzuvollziehen, was wir hier angepasst haben.
Die nächste Frage kommt von Erik Butterbrot, WDR. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich habe nochmal die Frage zu dem Sparprogramm, was im November 2018 bekannt gegeben wurde. Herr Geisler hat ja schon viele Fragen gestellt, die sind auch alle beantwortet. Eine Frage hatte ich noch. Herr Baumann, Sie sprachen von 8.000 Stellen netto, die seitdem abgebaut worden sind. Wie viele sind davon in Leverkusen weggefallen seitdem? Vielen Dank.
Ja, guten Morgen, Herr Butterbroden. Vielen Dank für Ihre Folgefrage. Wir haben die Personalbestands- und auch Anpassungszahlen nicht auf Standorte heruntergebrochen.